Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Thalia. Welt, bleib wach.
Conny. Was ist los?
Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Goldgräberstimmung. Anders ist das nicht zu bezeichnen, was sich zwischen dem Fälscher Konrad Kujau und dem Sternreporter Gerd Heidemann mittlerweile abspielt. Das Geschäft läuft wie geschmiert. Noch dazu wird die Freundschaft zwischen den beiden Männern immer enger. Und Kujaus Legende über einen LKW-Fahrer aus der DDR eignet sich vorzüglich, um immer wieder Aufschub zu kriegen, wenn er mit den Büchern noch nicht fertig ist. Über die nächsten Monate erfindet Kujau eine absurde Geschichte nach der nächsten. Denn so viel hat er schon kapiert. Heidemann ist viel zu vorsichtig, um unhöflich zu drängeln. Das bedeutet, der Fälscher kann sich Zeit lassen und muss sich erst dann sputen, wenn der Reporter so ungeduldig wird, dass es eng werden könnte. Das sind dann die Phasen, in denen Kujau Heidemann charmant umgarnt. So wie zum Beispiel im Juli 1981. Die beiden kennen sich nun ein halbes Jahr. Heidemann hat bislang mehr als 12 Tagebücher erhalten und wartet sehnsüchtig auf die nächste Lieferung.
Ja, grüß dich, Conny.
Guten Tag.
Hier ist Gerd.
Ja.
Heute ist wieder Wochenende.
Ja.
Und der 18. Juli schon.
Ja, ich hab doch... gehört.
Oh Gott.
Wir haben morgen früh mal rüber angerufen.
Ja.
Weil die sind an der Olba. Unterwegs ist er. Aber wann er hier aufkreuzt, könnt ihr das ja auch kaum sagen.
Ja.
Aber ich versuche mal, vielleicht könnte ich ungefähr mal was sagen.
Ja.
Wir haben morgen früh unterwegs.
Weißt du, ich wag mich immer kaum aus dem Haus, ne? Du weißt ja, du bist ja sicher genauso
ja, ein Haus, ja.
Ne? Rufst du dann hier gleich
ich
an?
Ich melde mich morgen, ich sage
das. Das wäre auch, wenn du nicht durchkommst, dann kann ich auch wenigstens weggehen mal, ne?
Ja, gut, ist in Ordnung.
Ja. Gibt's sonst was Neues?
Nö, eigentlich
nicht. Nö. Hast du schon Räume gefunden?
Nö.
Nö.
Nö. Ich muss mal wieder mal anrufen, da, weil...
Ja.
Dann gucken wir uns mal wieder mal an.
Ja, ja, klar.
Aber, jetzt haben sie mir was geboten, da eine Fläche Quadrat nehmen, 29 Mark, hey.
29 Mark?
Ja, ja, das ist zu teuer.
Ja, das ist zu teuer, ja.
Nein.
Und du musst auch aufpassen, dass das nicht so ein Bürohaus ist, wo Reinmacherfrauen dann einfach kommen.
Ich weiß, ja, ja.
Sonst sehen die das ja alle.
Ja, 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 ja.
Womöglich sich dann nie jemand sehen lässt, ne, ja, von der Hausverwaltung.
Nee, ich guck, was das genau.
Ja.
Gut, ich rufe dich am Montag.
Ist gut. Grüß deine Frau schon,
danke,
ne?
Ebenfalls.
Ja, danke, wiederhören.
Kujau sondiert die Lage. Als Heidemann Panik bekommt, lenkt er sofort ein und beruhigt ihn, die Bücher seien ja schon unterwegs. Improvisationstalent vom Feinsten. Man merkt auch die Dynamik zwischen den beiden. Während Kuya versucht, das Gespräch schnell zu beenden, will Heidemann noch ein bisschen Smalltalk führen und fragt Kuya, ob er mittlerweile ein neues Büro gefunden hätte, weil der ihm vor ein paar Tagen mal erzählt hat, dass er eins sucht. Und Heidemanns Sorge, dass Kujau in einen Bürokomplex zieht, in dem die Putzfrauen dann aus Versehen die Hitler-Tagebücher entdecken könnten, das hat ja alles schon etwas rührend Fürsorgliches.
So, ich bin durchgekommen.
Ja?
Ja. Und, also, ich war gestern Abend noch bei der Frau.
Ja.
Vom Fahrer. Und der ist, abgedrückt.
Ja.
Der ist mit. Und die Frau hat gesagt, höchstwahrscheinlich wird es bis am Dienstag Spätnachmittag, bevor es die Kriege.
Ja.
Kann natürlich auch dann Mittwoch früh sein.
Ja.
Wie ist es, wollen wir Mittwoch schon was ausmachen, weil das ist ganz unterschiedlich.
Ja, was ist dir lieber? Soll ich kommen oder willst du kommen?
Ja, wenn ich aber die Mittwoch Vormittag kriege, also früh,
ja,
so wäre es dann lieber, wenn du runterkommst.
Ist gut, ja.
Weil du hast ja dann gute, bessere Verbindung hast du.
Ja, klar. Ja.
Mhm. Also mal Mittwoch.
Ist gut, okay. Und wir können ja vorher auf jeden Fall noch telefonieren.
Ja, 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 ja.
Am Dienstagabend oder sobald du was gehört hast.
Ja, ne?
Ich bin ja so lange noch zu Hause.
Ja, und die Frau muss ja auch gesagt haben, er hat jetzt sehr viel mit dem Urlaub, weil die kriegen ja die Ferienplätze vom Staatsbogen.
Ja.
Und da sind sehr viele Fahrer jetzt in den Ferien.
Ja.
Und da muss er die ganzen Anzugtouren mit übernehmen. Da kommt kaum, der schläft direkt in sein LKW.
Ach so.
Und das hat sie mir noch gesagt.
Ja.
Naja.
Na gut.
Aber höchstwahrscheinlich ist wieder mal was verschwunden, aber nicht viel. Aha.
Nee.
Anderes ist schon überfällig.
Ja, ja, ja. Wichtiges.
Ja, ja. Also Steuer, so.
Man kann es nicht anders sagen. Das ist ziemlich genial. Kuya erzählt Heidemann nicht nur, dass die Ware am Dienstag oder Mittwoch ankommt. Ein Moment, in dem man einen Stein von Heidemanns Herzen fallen hört. Er sagt auch noch, dass der Fahrer etwas von ihm verbummelt habe. Wohlgemerkt, nichts von Aha, aber etwas anderes, Teures. Das hilft ihm in mehrfacher Hinsicht. Erstens wirkt die Geschichte realistischer, wenn auch mal was schief geht. Natürlich ohne, dass der Kunde, in diesem Fall Heidemann, direkt betroffen ist. Und zweitens holt er seinen Kumpel Gerd so mit ins Boot. Gerd und Conny leiden ja beide unter diesem unzuverlässigen Fahrer. Das schweißt zusammen, auch wenn nur Conny weiß, dass dieser Fahrer gar nicht existiert. Man kann sich bildlich vorstellen, wie Kujau bis zur totalen Erschöpfung in seiner Fälscherwerkstatt schuftet und sich beeilt, um die nächsten Bücher endlich fertig zu schreiben. Bis Mittwoch muss er sie hergestellt haben, um sie Heidemann fristgerecht übergeben und die Beschaffungslegende aufrecht erhalten zu können.
Gut,
doch wir reden
noch mal von der Lektion.
Ja, ist gut, Conny.
Also wir halten Mittwoch.
Mittwoch, okay. Ja. Okay, gut.
Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich euch auch. Bei uns rechnet es wieder.
Bei uns auch.
Bei euch auch.
Und drüben haben sie 10 Grad.
Ja.
Und seit Freitag spät Nachmittag hat es angefangen zu regnen, bis jetzt regnet es.
Ja. Also 10 Grad hat man ja im Dezember auch.
Ja. Und die haben 10 Grad, die haben eingehalten.
Oh, das ist ja wieder ein Sommer. Naja, hilft nichts. Wir müssen bald mal in die Karibik fahren, wenn alles gut über die Bühne gegangen ist.
Also.
Ne? Küss deine Frau schön.
Telefonieren vorher noch.
Ja, klar. Und
halten wir mal Mittwoch.
Ist gut.
Gut?
Gut. Also. Wiederhören, dankeschön.
Bitte. Wiederhören.
Heidemann glaubt so sehr an diese Freundschaft. Jetzt will er sich schon zum gemeinsamen Karibikurlaub mit Kuya verabreden, wenn die ganze Sache über die Bühne gebracht ist. Und Kujau betont nochmal nachdrücklich den Mittwoch, damit auch alles klar ist. Ein paar Tage später dann das nächste Telefonat.
Schaff's aus.
Also, am Donnerstag früh kriege ich sie.
Donnerstag früh?
Ja.
Okay.
Bist du Mittag da?
Ja, ist gut.
So, jetzt habe ich den zusammengeschissen.
Ja.
Jetzt hat er zu mir gesagt, ja, ich wollte ihn sowieso sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Jetzt muss ich den wieder unbedingt bestechen. Weil wir haben doch sonst keinen. Was glaubt der andere? Die brauchen wir mindestens ein halbes Jahr, bevor ich so was weiß. Ja. Jetzt habe ich denen aber gesagt, ja, ich kann nichts dafür und so. Ich werde das sowieso nicht mehr machen, aber das kriege ich auch wieder hin.
Sonst muss, ich meine, ich kann doch rüberfahren.
Ja, ja.
Und kann es doch holen. Weil für mich ist das überhaupt kein Problem.
Ja.
Du brauchst denen noch nicht zu erzählen, drüben deinen Verwandten, wer ich bin, sagst ein sehr guter Freund von dir kommt,
holt
das.
Ja.
Wir treffen uns in Berlin, ich übernehme das und wie ich das dann rauskriege, das ist dann meine Sache.
Ja, also, wir machen das so, dann reden wir mal am Sonntag.
Ja, klar. Bin ich um 12 bei dir.
Ja, ich bin dann
da. Wie immer.
Gut. Also, das wäre übermorgen.
Ja.
Mittag,
ich meine, ich kann sonst auch Mittwochabend schon kommen, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit.
Ich muss ja sowieso die abholen.
Ja.
Bislang Donnerstag lieber.
Nur ich wollte dich ja bitten, dass du dann aus deinem Tresor mal die Briefe und so alle rausnimmst. Ich kann dir doch dafür dann 50 extra geben.
Ja, gut.
Ne?
Ja, also. Sehen wir uns am Donnerstag wieder.
Ja.
Okay, im Laden und Dinge
wieder. Ist gut, ja. Hm, weißt du denn, wie viele es sind?
Ich weiß es noch nicht.
Aber
ich
weiß noch nicht.
Nee.
Na, okay.
Also, wenn sie normalerweise unterwegs sind, 6, hat sie ja mir gesagt.
Ja, aber der hat nichts gesagt.
Nee, unterwegs sind 6. Aber es kann sein, dass die, die eben 2x3 gepackt haben, nicht? Die haben dann so kleine Pakete, nicht?
Und das ist nur der eine Fahrer noch, nicht?
Ja,
der
ja.
Das machen kann.
Ja, wir wollen ja auch, nur es gibt noch einen anderen.
Ja.
Aber der andere, der hat aufgrund dessen, weil er früher immer wieder mal was gebracht hatte, ne?
Ja.
Da hat er, ist er ein bisschen unverschämt geworden, nicht? Der hat dann natürlich den Kassettenrekorder mitnehmen wollen, aber das wäre mir jetzt auch egal, nicht?
Ja, ich meine, so Kleinigkeiten kommt doch gar nicht mehr an.
Ja, aber damals, verstehst du das? Das ist ja damals so gewesen, was erzielt sich denn, wenn ich mal einen Brief abgegeben habe, nicht?
Ja.
Und da hätte ich ja, der Kassettenrekorder hätte ja 5 Prüfe gekostet.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, Leute, das ist mir zu heavy.
Ja, klar, ja.
Weil der, das ist doch jetzt, da können wir den anderen nämlich aufnehmen. Weil der ist teilweise, ich weiß es ja nicht. Gut, ich werde jetzt erstmal mit dem reden, am Donnerstag früh rede ich mit. Und ich
bin selbst dann, wenn dem 1000 Mark gibt für den.
Ja, ja, das will ich ja auch. Gerade habe ich zu meiner Edith hier gesagt.
Ja.
Da werde ich 1000 dazu stecken.
Ja.
Da muss er jetzt diese, ich habe ihn ja nicht beleidigt, ich habe ja nur gesagt, Mensch, jetzt hinter mir sitzen ja alle wie auf Kohlen.
Ja, genau.
Also nochmal einen Tag warten. Dann ist endlich Bescherung. Kuya scheint nicht so schnell voranzukommen, wie er denkt. Dabei ist es raffiniert, wie er die Anzahl der zu erwartenden Bücher gleich hochschraubt auf 6. Im selben Atemzug aber merkt, dass das vielleicht etwas viel sein könnte und er einen Ausweg braucht. Also schiebt er hinterher, dass er aber nicht weiß, wie viele da immer zusammengepackt seien und er von 3 Tagebüchern pro Paket ausgeht. Auch die Geschichte um den LKW-Fahrer wird immer abenteuerlicher. Und so langsam dämmert es einem, dass Kuya vielleicht gar nicht so schlau war, sondern einfach eine Gabe hatte, so ein Münchhausen-Talent. Wie er seine Geschichten hier im Brustton der Überzeugung vorträgt, das lässt einem beim Zuhören gar nicht daran zweifeln. Sogar wenn man das heute, fast 40 Jahre später, hört und weiß, dass das alles nur Hirngespinste sind. Man sieht trotzdem den meckernden Fahrer vor sich.
Würde ich mich als Hitler-Experte beschreiben? Na klar, also ich habe 2 Hitler-Bücher mittlerweile geschrieben, von daher würde ich mich schon als Hitler-Experte sehen. Ich würde allerdings hoffen, dass ich auch noch über ein paar andere Sachen Bescheid weiß.
Ich skype mit Thomas Weber. Er ist Professor für Geschichte und internationale Politik im schottischen Aberdeen. Ein Historiker, der viel zu Hitler forscht und sich auch mit den Hitler-Tagebüchern beschäftigt hat. Von ihm erhoffe ich mir eine wissenschaftliche Einordnung, sowohl des heutigen Bildes von Hitler in den Medien als auch der Bedeutung des Skandals in der Hitlerforschung. Wenn die Tagebücher auch nicht echt waren, so erzählen sie vielleicht doch etwas über den Umgang mit der Figur des Adolf Hitler.
Sie haben von der Faszination gesprochen. Gibt's die heute so immer noch? Die Faszination am Dritten Reich und an der Figur Hitler?
Gibt es die Faszination im gleichen Rahmen, wie es 1983 gegeben hat? Im gleichen Rahmen glaube ich nicht. Also ich glaube, dass...
Klar, also die Altnazis sind weg, aber die haben ja wahrscheinlich damals auch nicht diese Faszination ausgemacht.
Ja, aber ich glaube, dass es da weniger um die Altnazis geht. Es geht natürlich darum, dass 1983 noch ganz viele Leute gelebt haben, für die das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, erlebte Erfahrungen gewesen sind, für die Hitler nicht nur eine historische Figur gewesen ist, sondern eine Figur, die wirklich ihr eigenes Leben geprägt hat. Also von daher ist natürlich klar, dass es da eine ganz andere Faszination in dem Sinn auch mit Hitler gegeben hat und sich natürlich auch Leute immer wieder persönlich die Frage gestellt haben, inwiefern war das jetzt eigentlich nur Hitler und inwiefern war ich auch selbst? Das sind solche Fragen. Aber dennoch glaube ich auch, dass heute die Faszination mit Hitler noch sehr groß ist und die wird, glaube ich, auch dadurch noch größer, dass in Deutschland man sich häufig oder nicht so richtig an Hitler herantraut. Was ich damit meine ist, also wenn ich sage Mann, meine ich jetzt nicht die Deutschen, sondern die veröffentlichte Öffentlichkeit sich irgendwie nicht so richtig an Hitler herantraut. Man hat das schon dadurch gesehen, 2016, als irgendwie Mein Kampf herauskam, anstatt zu sagen, naja, ist doch vielleicht mal ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, was hat er eigentlich geschrieben, dass die Diskussion in Deutschland, die veröffentlichte Diskussion, nur darum ging, darf man eigentlich sowas überhaupt? Ist es nicht ganz gefährlich?
Der Freistaat Bayern hat ja noch versucht, diese Veröffentlichung zu verhindern, wenn ich mich recht erinnere.
Ganz genau. Und dieser Schuss ist, glaube ich, sehr, sehr stark nach hinten losgegangen. Denn umso mehr man gesagt hat, naja, wenn jetzt die Deutschen das alle lesen, das ist ja ganz gefährlich und so weiter, umso interessanter wurde es, glaube ich, eigentlich für der Rest der Bevölkerung, umso mehr wurde die Faszination an Hitler angefacht. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Faszination des Verbotenen. Also so ähnlich wie wenn man einem 3- oder 4-jährigen Kind sagt, fass das nicht an, umso interessanter wird es natürlich für das 3- oder 4-jähriges Kind, das anzufassen. Und das ist, glaube ich, für uns alle Erwachsenen letztlich in solchen Kontexten ganz ähnlich. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso sich Mein Kampf so gut in Deutschland verkauft hat, obwohl ich nicht glaube, dass viele Leute diese beiden großen grauen Bänder wirklich über den ersten Tag hinaus geöffnet haben.
Was aber haben nun Kujaus Tagebücher in der Forschung verloren?
Das Material ist aus vielerlei Hinsicht spannend. Also natürlich am wenigsten, um Hitler selbst zu verstehen, aber sowohl, wie gesagt, Lügen funktionieren, wie Öffentlichkeit funktioniert, wie Forschung funktioniert, wie die westdeutsche Öffentlichkeit funktioniert hat. Also von daher ist der Hitler-Tagebuch-Skandal als Geschichte an sich ein großes historisches Ereignis.
Das finde ich jetzt interessant, was Sie gerade gesagt haben, die westdeutsche Öffentlichkeit, was hat die damit zu tun, 1983?
Das ist eine gute Frage. Was hat die westdeutsche Öffentlichkeit damit zu tun? Also das hat natürlich teilweise was einfach damit zu tun mit der Faszination, die es natürlich zu der Zeit sehr gegeben hat über das Dritte Reich, über Adolf Hitler, auch durchaus so die etwas fast pornografisches Interesse am Dritten Reich. Und da war natürlich dann solche Dinge wie das Hitler-Tagebuch und auch teilweise die persönlichen Dinge, die beschrieben wurden, egal ob es des Führers Durchfall gewesen ist oder was auch immer, eine spannende Geschichte. Aber ich glaube auch, dass es darüber hinaus, also über die Öffentlichkeit hinaus natürlich, dass der Hitler-Tagebuch-Skandal auch viel darüber aussagt, naja, das sind jetzt vielleicht Allgemeinplätze, wie die deutsche Medienlandschaft funktioniert hat, welche Rolle Historiker gespielt haben und so weiter.
Die Hitler-Tagebücher als medienethisches Forschungsobjekt sozusagen. Das ist eine ziemlich spannende Diskussion auf der Metaebene. Denn eins ist klar, das Gespann Heidemann-Kujau hat Geschichte geschrieben. Aber eben nicht die des Nationalsozialismus, sondern die größte Skandalgeschichte der deutschen Medien. Wie denkt Weber, habe ich ihn gefragt, über unsere Protagonisten. Was denkt er über Gerd Heidemann?
Es ist ein wahnsinniger Fuchs, wenn es um Dinge geht, sie einzuordnen. Er ist ein wahnsinniger Fuchs, wenn es darum geht, neue Dinge zu finden. Seine größte Talent ist Vertrauen oder war Vertrauen mit Leuten aufzubauen und dadurch auch an Geschichten, an Materialien, an Fotogelegenheiten zu kommen. Aber umgekehrt war das auch dann letztlich sein größtes Handicap, also die, weil er dann natürlich auch den Leuten häufig zu sehr vertraut hat. Und diese Gemengelage aus jemandem, der, wie Sie sagen, eigentlich ein Fotograf ist, nicht ein Schreiber, der irgendwie alles findet, aber dann doch auch immer wieder hereingelegt wird, aber dann immer wieder Neues findet, ist einfach eine unheimlich faszinierende Persönlichkeit.
Und wie ist seine Meinung zu Kuya?
Ich finde es absolut faszinierend, wie er es gemacht hat. Letztlich war es natürlich auch dieser Technik und diesen wahnsinnigen Arbeitspensum von Kuya geschadet, dass so viele Leute darauf reingefallen sind. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, als Erstes stellt man ja normalerweise als Historiker erstmal normale Quellenkritik und auch normale Wahrscheinlichkeits- und Plausibilitätsüberlegungen an. Und da haben natürlich auch damals einige Historiker gesagt, das kann einfach schon keine Fälschung sein, denn niemand würde so blöd sein, so detailliert irgendwie sich die Sachen aus dem Finger zu saugen. Und niemand konnte sich richtig so vorstellen, dass tatsächlich jemand wie Konrad Kujau vorgegangen ist.
Die halb wissenschaftliche, halb persönliche Einschätzung von Heidemann und Kujau. Interessant, wie gleichzeitig begeistert und distanziert Weber über die beiden Protagonisten spricht. Heidemann als Opfer seiner selbst und Kujau als das geborene Schlitzohr. Bleibt eigentlich nur noch die Königsfrage an einen Wissenschaftler, der seit Jahren in Sachen Hitler forscht. Wären die Tagebücher, wäre dieser Hype so heute noch möglich? Könnten sich nochmal so viele Menschen irren und auf Fake News vom Führer reinfallen? Genug gefälschte Hitler-Aquarelle sind ja wohl noch im Umlauf.
Im Prinzip ja. Also ich meine, gut, im konkreten Fall von Hitler Tagebuch würde ich sagen, dass ich die Vorstellung, dass Hitler wirklich ein Tagebuch, jetzt nicht irgendwie mal ein paar Notizen oder so, sondern wirklich ein ausformuliertes Tagebuch geschrieben hat, würde ich zumindest aus dem Wissen des Jahres 2018 für äußerst unwahrscheinlich oder eigentlich unmöglich halten, weil letztlich Hitler doch jemand gewesen ist, der sich zwar einerseits irgendwie über Schreiben definiert hat, der sich schon lange, bevor er überhaupt was geschrieben hat, als Schriftsteller bezeichnet hat, der ja tatsächlich zumindest schon mal Mein Kampf und das zweite Buch, vielleicht auch noch dieses Buch 1923 geschrieben hat, aber doch jemand, der sich immer wieder auch der durchaus auch graphophob gewesen ist, der sich schwer getan hat mit dem Schreiben. Also von daher würde ich es einfach äußerst unwahrscheinlich halten, dass Hitler Tagebuch geführt hat. Dennoch würde ich sagen, kommt es darauf an, auf den Kontext, wenn mir was gezeigt wird. Also ich würde mit Sicherheit die Sache prüfen lassen. Und man natürlich kommt darauf an, wer es einem anbietet, auch ob die Person willens ist, sich daran zu beteiligen, auch finanziell zu beteiligen. Solche Sachen sind ja nie günstig, aber im Zweifelsfall würde ich auch vorsichtig sein.
Zurück zu Kuja und Heidemann. Bei der großen Bücherübergabe am Donnerstag kommt es, wie es kommen muss.
Aha. Jetzt kommt's Größte. Ja. Jetzt habe ich den zusammengeschissen, ne?
Ja.
Und jetzt hat er mir noch eine Karte geschrieben.
Ja.
Wie das wäre. Also, weil ich gesagt habe, am Donnerstag, ne?
Ja.
Es könnte auch Freitag früh wieder werden, dass ich sie bekomme.
Ja.
Wie machen wir denn das da?
Ja, wenn du kannst doch dann Freitag noch am Nachmittag kommen.
Geht das?
Ja, klar.
Wann geht denn da so eine Maschine?
Ich hatte dir ja den Flugplan gegeben.
Ich guck da.
Nicht irgendeine Maschine, die am Nachmittag geht. Wir können ja mal sonst gucken. Ja. Und nochmal telefonieren. Ich muss mal sehen, ob ich einen Flugplan hier irgendwo rumliegen habe.
Ja, ja, gut. Ich habe ihn irgendwo im
Und dann sind wir Freitag und Sonnabend können wir ja noch zusammen sein. Nicht? Falls es dann übernachtest du hier. Und fliegt Sonnabend wieder zurück.
Ja.
Das geht doch gut.
Ja, gut, also. Ja, ja.
Denn ich reise ja erst am Sonntag ab.
Ach so?
Ja.
Ja, also.
Das geht gut,
Frau. Gut, also, weil er hat gerade mir, gerade habe ich jetzt, bin ich gerade nach Hause, lese ich die Karte.
Ja.
Es könnte sein, wenn er es nicht schafft, dass das erst am Freitag Vormittag übergeben wird.
Ja, naja, das reicht ja noch.
Gut, also ich hab gedacht, du wolltest Freitag zurück.
Nö. Oder wenn du es nicht schaffst, komm ich wieder Freitag um 12 bei dir.
Okay.
Kann ich auch machen.
Also wir verbleiben so. Ich erfahre ja das, wenn er jetzt die Grenzen wieder überfährt.
Ja.
Und ich melde mich sofort bei dir.
Ja, ist gut. Ja, nicht, dann kannst du dir noch überlegen, wenn du keine Lust haben solltest zu kommen.
Ja, also wir machen das so. Ich hätte ja schon mal wieder Lust, ne?
Ja.
Aber wenn der Stress zu groß wird, dass ich sie jetzt wieder bei Heilbronn oder bei Keppingen holen muss,
ja,
und ich würde die Mittagsmaschine gar nicht schaffen,
ja,
weiß ich, kommt halt, ich habe zu dir immer halt immer mit der Wirtschaft und so.
Ja.
Also, dass du gar nicht das dritte Mal bist und so. Dann machen wir das aus, dass du diesmal nochmal kommst.
Dann und dann kommst du nächstes Mal. Dann sind wir auch schon in den neuen Wohnungen. Ist dann schöner auch.
Ach so.
Ja. Nicht, denn jetzt sind wir ja noch mitten im Umzug.
Ach so. Gut. So, wir verbleiben so. Ich gebe Ihnen Bescheid.
Ist gut. Ich kann ja vorsorglich mal einen Platz auf der 12 Uhr Maschine buchen, damit ich am Freitag auf jeden Fall auch hinkomme.
Ja.
Und abends zurück.
Super.
Oder mit der Nachmittags zurück.
Ja.
Und dann machen wir das diesmal noch so, nicht? Ich gebe dir dann alles, was du kriegst und
Kujau läuft die Zeit davon. Er muss liefern. Allzu viele Ausreden, wo die Bücher denn bleiben, kann er selbst dem gutgläubigen Heidemann nicht mehr auftischen. Der wiederum drängt Kujau in die Ecke. Und scheint es nicht einmal zu merken. Aber all seine Vorschläge, wie und wann man sich treffen könnte, sind so logisch und einleuchtend, dass Kujau aus der Zange nicht richtig rauskommt. Hat er sich verkalkuliert? Dauert das Fälschen länger? Leidet er gar unter einer Adolf-Hitler-Schreibblockade? Oder war er einfach nur faul? Eins steht fest, nächsten Freitag muss er endlich liefern. Egal wie.
Ihr Name, Frau Lieblang, Heidemann. Ist Conny da? Ach, nicht da. Weil er wie vorher anrufen wollte. Ach so. Wissen Sie denn, ob er schon was gehört hat? Ja. Na, wenn er kommt, kann er mich ja noch anrufen. Auch wenn es spät ist, das macht nichts. Dann bin ich beruhigt, dann kann ich besser schlafen, ne? Geht's Ihnen gut sonst?
Kujau, das Phantom. Jetzt bekommt Heidemann ihn nicht mal mehr an die Strippe. Man muss eine Story schon verdammt wollen, wenn man nach so einem Katz-und-Maus-Spiel immer noch dranbleibt, wie Heidemann.
Sie sind ja, also wir reden jetzt über das Jahr 1981, als Sie Kujau kennenlernten. Sie sind ein Reporter, der um die ganze Welt gereist ist. In wie vielen Kriegen waren Sie zu dem
Zeitpunkt? 13.
13 Kriege haben Sie erlebt und darüber berichtet. Sie sind ein guter Menschenkenner. Wie konnte es sein, dass Sie gegenüber diesem Mann so gutgläubig waren von Anfang an? Ist ungewöhnlich.
Ja, natürlich. Ärgere ich mich doch immer noch drüber, dass da das völlig versagt hat. Ne?
Warum hat es versagt? Haben Sie sich das jemals
gefragt? Weiß ich nicht. Nee, weil er so immer so lustig tat und bescheiden im Grunde. Wenn wir mal, ganz selten war das mal, dass wir essen gingen in Stuttgart, dann hat er so das Billigste bestellt, meist nur eine Bratwurst. Nicht? Und also jedenfalls hatte ich überhaupt kein Misstrauen ihm gegenüber, auch noch am Schluss nicht, als ich das als Fälschung rausstellte. Das geht ja aus dem letzten Telefonat hervor, am 9. Mai. Da habe ich dem ja immer noch vertraut irgendwie. Weil er auch dann vorher in den Telefonaten mir gesagt hat, seine Verwandtschaft sei schon verhaftet worden, sein Bruder sei auf der Insel Rügen interniert worden und so weiter. Also ich wollte ihn ja immer nur schützen.
Sie haben bis zuletzt daran geglaubt, nicht wahr?
Ja.
Was wieder einmal beweist, dass Journalisten nicht einfach nur einer Quelle Glauben schenken sollten. Vertrauen ist gut. Kontrolle wäre besser. Heidemanns Tagebuchsammlung wächst und wächst. Und mit jeder Buchübergabe wird auch die Freundschaft zwischen Kujau und Heidemann enger und enger. Sind sie sich schon viel zu nah? Und wo sollen sie denn eigentlich genau herkommen, diese Aufzeichnungen des Führers? Nächstes Mal bei Faking Hitler. Thank you.
Redaktion und Projektleitung Isa von Heil. Autor und Sprecher Malte Herwig. Drehbuch Nils Bokelberg. Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pool Artists. Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.